Happy Shooting, Folge 524. Barcelona!
Die heutige Folge wird euch präsentiert von Enjoy Camera und von Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Hast du gleich richtig durchgestartet beim Intro?
Wie? Ich starte immer durch. Wieso? Ich verstehe nicht, was du... Wie, was?
Ja, normalerweise immer wechselseitig, ist aber auch scheißegal. Du bist voll im Aufnahmefieber, ich merke das schon.
Ja, ich bin gerade Produktionsmaschine.
Chris ist voll dabei. Eure Moderatoren, Boris und Chris.
Im Grunde genommen kann ich mich jetzt einfach ganz entspannt zurücklehnen.
Ich habe jetzt für Curious Lipola absolut analog und glutenfrei habe ich jetzt irgendwie in den letzten Tagen insgesamt irgendwie 15 Folgen aufgenommen.
Ja.
Wegen zukünftiger Reisen.
Du bist demnächst
auf Reisen. Nicht demnächst, wenn also, die Sendung jetzt gerade in der Konserve rauskommt, bin ich auf Reisen. Wir nehmen nämlich jetzt vorher auf.
Ja.
Also der Aufnahmetermin ist der 15. August 2017. Der Release-Termin ist der 7. September. Also nicht wundern, falls wir heute nicht ganz so zeitaktuell sind wie sonst. Mhm. Aber haben trotzdem schöne Themen. Ich bin nämlich jetzt gerade in Urlaub. Also Urlaub. Nicht Fotoreise, sondern...
Tatsächlich mal echter Urlaub.
Was so selten passiert. Mhm. Oft ist das halt hier, Moni kommt mit, so Pärchenurlaub und da ist halt dann... Sie kommt halt mit auf eine Fotoreise, aber da sind halt immer Leute und da habe ich natürlich auch immer andere Prioritäten auch irgendwie.
Na logisch.
Und deshalb war es dann einfach mal dringend an der Zeit, dass wir Urlaub machen.
Und wo machst du Urlaub? Oder ihr Urlaub?
Lofoten, Norwegen. Ja. Also da war ich ja schon mit einer Gruppe.
Da hast du ja schon mal ein Location-Scouting dann sozusagen.
Das war quasi ein Location-Scouting für den Urlaub. Nee, das war einfach so schön da oben. Und dann dachte ich, das müssen wir machen. Und dann habe ich da jetzt auch mittlerweile einen guten Kontakt, um da vor Ort Sachen zu organisieren. Und dann...
Ja, geil.
Sind wir da jetzt einfach mal, weiß nicht wie lange, gute Woche unterwegs und lassen uns da oben nicht die Mitternachtssonne auf die Nase scheinen, weil da ist zu dem Zeitpunkt jetzt keine Mitternachtssonne, sondern möglicherweise ein paar Nordlichter.
Ui. Mhm. Das heißt, du kannst mal vom Festland Nordlichter aufnehmen?
Habe ich schon mal gemacht. In Island habe ich das auch schon gemacht.
Ach, richtig. Ja.
Ja.
Ich erinnere mich.
Nordlichter in allen Variationen. Schauen wir mal, wie es da geht. Das wird auf jeden Fall ein richtiger, schöner Urlaub.
Na, dann drücke ich euch mal die Daumen.
Ich bin nicht weg vom Fenster. Da oben gibt es Internet. Du kannst davon ausgehen, dass ich da mich auch das ein oder andere Mal auf den üblichen Kanälen melden werde.
Ja, wenn irgendwas Spannendes ist, dann kannst du einfach mal ein Snippet hier rüber schieben. Dann haue ich das in den Feed.
Schauen wir mal, was geht. Ja, also 524 nehmen wir jetzt auf und wir haben, wie sich's natürlich für die Sendung gehört, auch diesmal ein Geräuschrätsel dabei. Das kommt vom Michael.
Ja, es sind sogar zwei. Warte mal, das erste klingt so.
Ah ja.
Und es gibt eine Variation davon, die klingt so.
Also das Geräuschrätsel lässt mich jetzt mit einem großen Fragezeichen zurück. Vom Sound her klingt es ja so ein bisschen nach Grammophon, aber der Inhalt, ist das eine Kamera, echt?
Also ich hatte mal, meine Mutter hatte eine Schreibmaschine mal, die klang so ähnlich.
So einen elektrischen. Sehr schön. Okay, werden wir schauen. Also wir nehmen heute, wie gesagt, am 15.8. auf. Wer da jetzt live zuhört, möge uns einfach auch gerne Fragen reinwerfen. Einmal in Slack, im Happy Shooting Slack auf HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage. Macht mal.
Ja, kommt übrigens mal, könnt ihr ruhig verstärkt gerade machen, denn wir werden ja dann auch nächstes Mal wieder mehrere Folgen aufnehmen und ja, da sammeln wir schon mal ein paar Themen. Das heißt, jetzt ist auch eure Chance, wenn ihr sagt, okay, das ist ein Thema, aber wir sagen ja mal bei HS Frage jetzt nicht zu umfangreiche Themen, sag ich mal. So eine kleine Frage oder ein Tipp oder sowas, den können wir hier loswerden. Jetzt ist aber eure Chance, wenn ihr jetzt sagt, ah, jetzt stelle ich mal eine HS Frage, die eigentlich ein größeres Thema ist.
Du, oder Vorsicht, wenn du das anbietest, dann kommt die Frage nach dem nächsten Stativ-Dreiteiler.
Ja, die kommt ja immer wieder. Die nämlich Wolli, das ist nicht das Problem. Nee, aber wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das hat mich schon immer mal interessiert oder sprecht doch mal über XY, dann ist das jetzt die Gelegenheit, denn wir haben jetzt ein paar Produktionen vor uns.
Es kommen ein paar Doppelfolgen, ein paar lange Happy-Shooting-Nächte.
Ganz genau.
So wie heute.
Richtig.
Gut, der Kai hat uns was geschickt und zwar schreibt er, hallo ihr zwei, es ist ja noch ein bisschen hin bis Anfang Dezember, aber die HS-Gemeinde altert und somit mehren sich auch die Leica-Sammler. Hat das was mit dem Alter ja wahrscheinlich schon?
Den Eindruck habe ich auch, ja.
Und nicht nur die, sondern auch Liebhaber anderer alter Kameras kommen bei den Fotografika-Auktionen auf ihre Kosten. Virtuell kann man schon mal anfangen, um die ersten Stücke rumzuschleichen. 1, 2, 3, Kai. Ja, es ist hier fotografikaauktionen.de. Das ist, wie heißt der? Rahn heißt der. Ist ein Händler, der wohl ja, eben auch Auktionen veranstaltet und da sind dann doch diverse.
Da sind schon ein paar Schätzchen dabei.
Schätzchen zum Anschauen dabei. Hm. Gibt's einen Katalog online? Muss mal schauen. Katalogservice, ich muss irgendwie, wie navigiert man denn da?
Ich gucke auch gerade, sind das
Besichtig- nur die? Ah, Vorschau, da ist ein kleines Linkchen da, mit Vorschau,
34,
alles das ist da. Extrem gut versteckt, aber man findet's. Die Website ist ein bisschen Web 2.0, aber wird schon irgendwie tun. Boah, ja, doch. So eine hübsche Leica Standard. Ein Umbau aus einer Leica 1.
Eine Leica 1
Seltener Konkur. Umbau aus Frankreich.
Mit schöner Patina.
Startpreis 1400.
Ach ja. Kann man mal mitmachen, ne?
Ah ja, gut, bei der LKUOM, LQ Midland Nummer 357, 381 mit Elmar Blabla, seltene Halbformatkamera. Die sieht so ein bisschen aus wie die, ja, sieht auch ein bisschen Leica-mäßig aus. Ist der Startpreis mal gerade bei 11.000 Euro.
Eine Blaubil ist aber auch dabei. Eine Luftbildkamera. Das Nikon Fischauge ist dabei. 10 mm.
Eine Nikon SP. Okay, solltet ihr zu viel Geld haben, wir verlinken das mal in den Shownotes. Dann, ja, wenn ihr da viel Geld reinwerft, müsst ihr euch bei Kai beschweren.
Aber hey, wenn ihr da tatsächlich hinfahren oder mitmachen solltet, dann berichtet doch mal. Schickt uns doch mal irgendwie, was da los war oder ob ihr was erstanden habt. Würde mich ja mal interessieren. Ich weiß ja, dass ein paar Leica-Liebhaber zuhören.
Mhm. So, du bist unter die Bastler gegangen.
Nee, noch nicht, aber ich habe was gefunden. Rein zufällig. Und zwar, Fujifilm hat ja verschiedene Sofortbildkameras, wo so kleine 8x5 cm Bildchen rauskommen.
Das ist das Instax-Format.
Ja, dieses Instax-Mini, ne, ist das, glaube ich.
Genau.
Und ja, und da gibt es jetzt etwas. Denn was kann man mit diesen Bildern sonst so machen, außer sie im Portemonnaie rumtragen oder jemandem in die Hand drücken? Man könnte sie zum Beispiel an die Wand bringen. Und dafür hat Fujifilm jetzt Charcoal rausgebracht. Das sind selbstklebende oder selbsthaftende Hartschaumplatten in verschiedenen Formaten. Und da ist vorne wohl eine Schutzschicht. Wenn man die abzieht, dann kann man da eben das Bild draufkleben oder haften lassen. Und hinten ist die halt so beschichtet, dass sie an der Wand bzw. an glatten Oberflächen haftet, aber sich auch wieder rückstandsfrei entfernen lässt. Ja, und das gibt's in den Formaten 8x5 cm eben, dass du da deine Instax-Mini-Bilder draufkriegst. Es gibt ein 10x10, also als quadratische Kachel. Es gibt ein 10x15, ein 13x18 und ein 20x30. So die gängigen Bildformate. Und der Name Charcoal, der leitet sich ab aus dem japanischen Wort Shashin, ich weiß nicht, wie man es korrekt ausspricht, für Bild, und dem Wort Collage. soll also für Bildcollagen sein. Und da gibt es auf der Webseite auch so ein paar Übersichten, was sie sich so vorstellen könnten. Also zum Beispiel ein großes Bild in viele kleine aufteilen und das dann eben als Collage an die Wand hängen. Oder mit den Fotos dann Schriftzüge, Buchstaben oder andere Bilder zusammenheften. Ist also eigentlich eine sehr geniale Idee, mal eben schnell ein paar Bilder an die Wand zu bringen und das auch mal auszutauschen. Mhm. Und sowas finde ich ja eigentlich immer geil.
Ist zurzeit sowieso interessant, was da so an kleinen Druckern irgendwie auf den Markt kommt, die so kleine Sachen raushauen.
Ja, also das ist, unterstützt ja unsere Aussage, digitale Fotos, schön und gut, aber druckt sie euch aus und bringt sie an die Wand.
Naja, also was wir beim Klostergeist immer machen, ist dann irgendwie so zwei bis fünf oder sechs von diesen Selfie-Druckern, von diesen Canon-Selfies hinzustellen. Das gibt's aber natürlich auch noch in kleiner tatsächlich. Also ich bin jetzt gerade, weil ich ja auch noch diesen Polaroid-Pogo-Drucker habe mit diesem Zero-Ink-Papier, wo ich einfach dachte, na, das ist auch nicht toll, das Gerät, und die Druckqualität lässt auch sehr zu wünschen übrig. Und dann dachte ich jetzt so nach einigen Jahren, das ist jetzt ja echt schon einige Jahre alt, das Ding, gibt's das eigentlich noch? Und habe so ein bisschen rumgegoogelt und habe festgestellt, dass es Minimum drei Hersteller gibt, die für dieses Zero-Ink-Papier Drucker herstellen. Mhm. Also da gibt es jetzt was von HP und von nochmal zwei anderen, auch so im Hosentaschenformat. Dann gibt es in der Größenordnung eben einen von Fuji, ein Gerät, was auf dieses Instax Mini druckt. Mhm. Also kannst du quasi ein Analogbild auch so rauslassen. Und dann gibt es noch von ich glaube Kodak war es, so einen kleinen Hosentaschendrucker, der auf, ja, so ähnlich wie der Canon Selfie, auch mit so einem Thermotransferverfahren irgendwie dreilagig druckt.
Da wollte ich gerade drauf hinaus, weil das sind ja wirklich alles ganz unterschiedliche Verfahren
auch. Ja.
Also dieser Selfie-Drucker, den wir haben, das ist so ein Thermotransfer. Da brauchst du halt das Papier und du brauchst die Farbfolien. Mhm. Und diese Farbfolien, die laufen halt immer im Rhythmus abwechselnd durch. Also immer eine
Farbe nach der anderen. Das sind quasi so Kartuschen dann.
Richtig,
die genau. Drin sind.
Die stopft man rein. Es ist ziemlich praktisch eigentlich, aber es fällt natürlich auch
etwas Menge Müllabfall an.
Ja. Weil auch wenn du jetzt, was weiß ich, ein Bild hast mit nur einem ganz kleinen gelben Fleck und sonst kommt die Farbe gelb quasi nicht drin vor, auch nicht in der Mischfarbe, wird halt trotzdem die ganze Fläche verbraucht und weggetan, weil es läuft dann halt unbenutzt durch. Das ist aber immerhin eine Technik, womit man relativ schnell ein wirklich richtig gutes Bild eigentlich rauskriegt. Also ich bin überrascht über die Druckqualität.
Ich habe mir auf YouTube Videos angeguckt, wo die miteinander verglichen werden. Diese Zero-Ink-Geschichte sieht auch nicht mehr viel schlechter aus.
Und das wäre jetzt ja, ich weiß jetzt nicht, wie das in der Produktion ist oder sowas, aber diese Zero Ink hast ja den Vorteil, dass du ja kein Tinten- oder Trägermaterial für Farbe oder sowas hast, sondern das ist ja in dem
Papier
drin. Papier
mit und das drin. Wird dann über Hitze gemacht, irgendwie über Hitze und bestimmte, ich weiß gar nicht genau, wahrscheinlich wie heiß es wird. Ich habe da mal einen gesehen, der das mal mit dem Lötkolben bearbeitet hat. Also je länger du drauf drückst, desto dunkler wird es so ungefähr.
Ah, okay.
Nö, da hat er mal so ein bisschen drüber gefahren. Wenn du recht, recht schnell und kurz heiß machst, dann kommt es irgendwie rot. Und wenn du länger machst, dann wird es halt über die verschiedenen Farben dann ein bisschen schwarz runter. Mhm. Also das haben sie wohl mittlerweile auch ganz gut im Griff. Also der Pogo ist nicht nur langsam, sondern hat auch tatsächlich im Vergleich dazu eine richtig schlechte Qualität.
Ja, der war auch ein bisschen streifig und so, ne? Mhm. Weißt du da, ob es diese Zinkpapiere auch schon in größeren Formaten gibt?
Also nee.
So 10x15
oder so? Ach so.
Weil ich kenne da auch nur so diese kleinen 8x5 oder so.
Ich glaube, gut.
Gute Frage, ne?
Zinkpapier, 2x3 Zoll. Das sind 5x7 irgendwas Zentimeter.
Ja,
2x3 Zoll, ich sehe sie nicht in. Zink Media, 4x3, nee, auch 3x4. 4x3 und 3x4 ist, glaube ich, das Gleiche.
Wie man es hinhält halt. Okay, nee, das
ich sehe es tatsächlich nur in der
das Größe. Das ist dann eine Option. Und die.
Warum denn eigentlich?
Diese Fuji-Film, also diese Insta, wie heißen sie?
Instax,
die sind ja wie die Polaroids, die sind ja richtig belichtet, oder? Das ist doch richtig, ist doch
ein Foto. Ja, da wird, das ist ein Foto. Das wird belichtet. Das ist ja.
Das läuft durch eine Walze mit dieser Entwicklerflüssigkeit da drin und so.
Das ist ja, also es ist ein Monobath-Entwickler. Also du kennst vom Entwickeln her, kennst du ja Entwickler und dann den Fixierer. Mhm. Und dazwischen noch ein bisschen Wasser und hinten am Schluss auch noch. Ein bisschen
spülen. Mhm.
Genau. Und das, dieses Instax, was ja auch wie das Polaroid funktioniert, das oder jetzt auch das Impossible. Das funktioniert also folgendermaßen, dass du quasi ein Negativ und ein Positiv hast, die so wie so ein Sandwich gegenüberliegen. Mhm. Und das, beziehungsweise, falsch, ich fange nochmal an. Du hast eine lichtempfindliche Fläche und vor dieser lichtempfindlichen Fläche ist ein Kunststofffenster.
Ein Fenster.
Und dieses Fenster wird dann quasi durch das Fenster durch, wird die Rückseite belichtet. So, jetzt wird aus einem Päckchen, was am Rand von dem Ding ist, deshalb sind diese Polaroids und auch Instax haben so auf einer Seite so einen längeren Rand, weil darin befindet sich eben so ein Beutel mit einer Entwickler- und gleichzeitig Fixiererpaste. Mhm. Das ist also gemischt. Und das wird dann durch zwei so Rollen gezogen und damit wird es gleichmäßig zwischen das Fenster und diese Negativseite verteilt. So, und jetzt ist das zum einen der Entwickler. Zum anderen ist es aber auch lichtdicht. Du kannst das Ding ja bei Licht bewegen. Ne? Du kannst das Ding bei Licht halten. Und das ist quasi so eine Fläche. Ich glaube, das ist Titandioxid oder sowas, was da drin ist, was dann diese Fläche erstmal lichtdicht hält. Währenddessen passiert auf der Rückseite die Entwicklung und die Fixierung. Und dann diffundiert dieses Material durch diese Schicht nach oben. Und zwar da, wo das Fenster ist. Diffundiert die hin.
Durch diese Paste wahrscheinlich.
Durch diese Paste, die, wie gesagt, oben zum Abschluss auch noch Titandioxid hat. Titandioxid kennt man, ich glaube, es ist Titandioxid, kennt man aus Deckweiß, Kaugummi und allem möglichen, was weiß gefärbt wird. Mhm. Also kann man auch essen. Ist auch in Zahnpasta drin und allem möglichen. Und das wird dann eben Da diffundiert die Farbe durch und das ist dann auch tatsächlich dann auch das Weiß, was man im Bild sieht. Ein ganz interessantes, ganz cooles Prinzip. Ja. Sehr faszinierend.
Da fällt mir ein, ich habe ja hier bei Kickstarter mitgemacht für diese Pappkamera, die mit Instax Mini-Kassetten arbeitet.
Die habe ich auch
gebackt.
Die Jolly Look, die habe ich auch gebackt.
Ist noch nicht angekommen. Hm. Die sind noch am Produzieren, ne?
Aber die haben wohl eine sehr, sehr ordentliche Firma gefunden in China, die sich auf so Papiersachen spezialisiert haben, weil die ist aus Pappe. Und scheinen da ziemlich glücklich damit zu sein, nach eigener Aussage.
Ja, sie hatten irgendwo im Blog geschrieben, dass sie noch mal ein bisschen was am Design geändert haben, damit das für die Massenproduktion dann taugt.
Mhm. Ja, aber das spannend. Ist auch schon ein paar Wochen her.
Ja, ja. Ja, also interessant. Also diese Möglichkeiten habt ihr entweder mit Thermotransfer, mit einem kleinen portablen Drucker auf 10x15 oder eben mit Zero Ink oder mit richtig belichteten Fotos mit diesen Instax. Da gibt es ja verschiedene Formate, das Mini und das Quadrat und überhaupt. Und jetzt kriegt ihr dann demnächst, und zwar ab Quartal 4 2017, diese Chacolla Platten, wo man dann Fotos aufbringen kann. Preis habe ich jetzt nicht finden können. Es sollen in jeder Packung 5 solche Kacheln drin sein.
Man kann sich aber doch so Schaumplatten, das sind ja im Prinzip, sind das ja so Schaumplatten mit Pappe auf beiden Seiten. Die kann man sich doch sicher auch einfach am Großen kaufen und klein schneiden. Die gibt es nämlich auch in selbstklebend.
Musst du halt dann, ja, oder eben gleich klebende kaufen dann, ja, genau.
Genau. Also wahrscheinlich kann man sich selber basteln, aber wer das nicht möchte, ist eine ganz gute Idee.
Also ich hoffe nicht, dass sie da einen überzogenen Preis draus machen, weil die Idee ist einfach genial und ich finde es schön, wenn Fotos an die Wand kommen. Finde das gut.
Ja, ich auch. Weißt du, hast du irgendeine Idee? Ich versuche gerade die ganze Zeit zu überlegen, warum es diese Zero Ink nur in 2x3 Zoll gibt.
Ich habe keinen blassen Schimmer.
Warum könnte das sein, dass die, weiß nicht, dass vielleicht die, dass die Hitze sonst nicht so gut abgeführt werden kann.
Kriegt man das auf der Fläche dann vielleicht nicht mehr sauber belichtet oder so? Ich habe keine
Ahnung. Oder weil es vielleicht für mobile Drucker gemacht ist, könnte das natürlich auch auf die Batterielaufdauer gehen, ne? Dass man dann die Drucker deutlich größer machen müsste.
Aber 9x13 oder 10x15, das wäre schon.
Also wenn das mal jemand uns erklären kann, dann
meldet euch.
Meldet
info euch. At happyshooting.de.
Genau.
Super.
Informanten, wir sagen, wir schützen eure Identität.
Wir lesen das dann mit verzerrter Stimme.
Das kannst du machen. Deine Stimme ist eh verzerrt.
Ja, das kommt drauf an. Manchmal ist sie auch mumpfig. So. Dieter und Leon haben uns was Tolles geschickt. Und zwar geht's um die besten Luftaufnahmen des Jahres 2017. Das Jahr ist noch gar nicht rum. Hallo Kribo, schreibt hier der Dieter. Ich ergötze mich soeben am höchst inspirierenden Bildbeitrag vom International Drone Photography Contest in der Online-Ausgabe des Standard. Die Siegerfotos des vierten International Drone Photography Contest, den die Plattform Dronestagram, was es nicht alles gibt, gemeinsam mit National Geographic. Ja, Dronestagram.
Nicht schlecht.
Hätte ich mir das mal damals schützen lassen. Gemeinsam mit National Geographic organisiert, stehen fest, aus insgesamt 8000 Einsendungen weltweit von Profis und Amateuren wählte eine Fachjury. Leute, die das beurteilen können wollen, die besten Fotos des Jahres aus, die mit Hilfe einer Drohne aus der Luft geschossen wurden. Neben den Kategorien Urban, People und Nature gab es dieses Jahr eine weitere Kategorie, die besonders kreative Fotos würdigte. Finde ich gut. Charmster Diener, Dieter. Ja, und der Leon hat uns auch ein Geschick zu Bald Panda, das ist ja auch so eine Clickbait-Seite, geschickt. Da sind die Fotos auch drin und ich glaube auch noch ein paar mehr. Aus diesem Wettbewerb.
Ich habe zwei Links, die packen wir beide rein, weil sie beide.
Und da sind richtig starke Aufnahmen dabei. Also klar, Luftaufnahmen. Und was aber immer gut wirkt, sind halt so diese Aufnahmen, die wirklich senkrecht nach unten gehen und dann Strukturen zeigen, Ausreißer zeigen.
Du, Wochenende hatten wir jetzt Gestaltungsworkshop. Also Wochenende, bevor wir das hier aufnehmen. Und da war das Thema Aufräumen von Fotos ein ganz zentrales Ding. Und hier sind echt extrem fein aufgeräumte Bilder drin.
Ja, extrem reduzierte Bilder mit sehr, sehr vielen leerem Raum, sage ich mal. Oder
wo so alles seinen Platz hat.
Und viel wird eben auch über die Farben gemacht. Also dieses eine Beispiel, was ist das hier auf der Standardseite? Das ist das Bild 5 mit so einem Boot zwischen lauter Seerosen. Da siehst du lauter grüne Blätter von den Seerosen, so vereinzelt mal diese roten, pinken Blüten. Aber dann eben so einen ganzen Strauß an Blüten und dann erahnst du dann erst noch nichts und dann guckst du genauer hin, dann siehst du noch eine Kreisform aus der Hände rauskommen. Dann sagst du, okay. Da ist offenbar jemand im Wasser mit einem runden Hut auf und der scheint die da gerade zu pflücken.
Tja, klickt euch mal durch. Hübsche Bilder. Sehr schön.
Wirklich sehr cool gemacht. Fensterputzer direkt vor der spiegelnden Hausfassade. Das ist ja auch geil. Ach ja, den musste ich noch, weil über den musste ich schmunzeln. Es gibt dieses klassische Bild mit diesen Kamelen in der Wüste, senkrecht von oben fotografiert und du siehst die Kamele eigentlich nur anhand ihres Schattens. So ein ähnliches Bild gibt es hier auch.
Ist ja auch so ein bisschen ein Klischee.
Ne? Na klar. Und das hat hier jemand nachgestellt in der Kategorie Creativity. Das Bild heißt Tu Mu. Und das sind zwei Kühe, direkt von oben fotografiert und ein sehr langer Schatten, der dann diese Kuh zeigt. Und da musst du auch erst zweimal hingucken, bis du die Perspektive hast. Super, Leute. Gerne solche Links gucke ich mir ja immer wieder gerne an, sowas. Also Dieter, Leon, vielen Dank. Das wäre mir sonst durchgerutscht.
Und jetzt?
Apropos durchrutschen.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Gegen Durchrutschen kann man was machen.
Ich sag nur Evok. Ja. Evok. Hatten wir schon mal in der Sendung den Newsletter hingewiesen. EVOC. Bei Enjoy Your Camera im Sortiment und zwar reichlich. Und die haben uns hier unter anderem Evok Gurte zur Verfügung gestellt. Weil die Evok macht hauptsächlich Taschen, aber die machen eben auch Gurte. Und du hast ich habe den Light. Ich erkläre mal ganz kurz, wie der aussieht. Also das ist ein Kameragurt, der ist so gemacht, um sich den zum Beispiel um den Hals zu hängen. Also klassische Form, ein Strappen. Dieser Strappen ist türkisgrün. Behaupte es mal, das ist türkisgrün. Ist so ein bisschen sicherheitsgurt-ähnliches Material. also so ein dick gewebtes Nylon so irgendwie. Nylon. Mhm. Mit am Rand so ein paar Ornamenten drin, also sehr, sehr schön gemacht. Dann zwei so Gummienden, die dann in so schmaleren Strappen münden, die man dann wieder an die Kamera dran hängen kann mit so Endstücken. Die kann man dann mit so ganz kleinen Bajonetten auch abknipsen. Ne? Das sind so kleine so Plastikdinger drin. Das ist also eher für, ich sag mal, Micro Four Thirds Kameras von der Größe her gedacht und dafür mit Sicherheit sehr schön geeignet. Mhm. Längenverstellbar und ja, kommt schön.
Cooles Teil. Ich habe das gleiche in etwas größer und breiter in schwarz. Das ist ein schwarzer Gurt, halt mit dem Ewok-Schriftzug und so einer Zickzack-Naht, also so ein bisschen sportlicher Schick. Ansonsten ähnliches Material. Was ich ganz gut fand, ist die Innenseite, diese Gumminoppen, die da drunter sind, die halt ein Verrutschen von der Schulter verhindern sollen. Die scheinen mir sehr, sehr gut zu stoppen. Das ist immer so ein Kritikpunkt, den ich an vielen Gurten habe. Wenn es ein reiner Schultergurt ist und kein Diagonalgurt, dann will ich halt nicht, dass der von der Schulter rutscht. Und ich bin nun nicht gerade ein Arnold Schwarzenegger. Das heißt, ich habe nicht so viel Schulter. Und das bisschen Schulter, was da ist, da muss der Gurt sich dann eben dran festknallen. Das traue ich dem hier ohne weiteres zu. Ja, und hier ist es auch so, dass unten eben diese Nylon-Bändelchen, die man an die Kamera dran macht, das sind ganz normale Dinger, die da so durch die Ösel geführt und gefädelt und dann verzwirbelt werden, wie man das so kennt. Aber es gibt hier eben einen Karabiner, wo man dann diese Schlaufe abmachen kann, um dann den Gurt mal von der Kamera zu lösen. Und das ist, finde ich, sehr praktisch, denn wenn du das Ding dann auf Stativ stellst, also die Kamera auf Stativ stellst und willst nicht, dass ein Kameragurt dran wackelt, so bei Langzeitbelichtung oder sowas, ja, dann machst du hier einfach diesen kleinen Clip nach innen von dem Karabiner, ziehst diese Schlasche da raus, ich mache das hier gerade mal, zack. Ja, und dann ist der Gurt ab und genauso leicht geht er dann auch wieder dran. Und dieser Federmechanismus hier von dem Karabiner, der sieht mir schon recht robust aus. Ich versuche das gerade mal mit Gewalt. Nee, kriege ich nicht ab. Also das wird halten. Ja, interessantes Teil. Schöne Alternative. Ich dachte am Anfang, das ist so ein Stretch-Material, aber das ist es gar nicht. Das ist nur diese Gumminoppen da drunter. Die haben ein bisschen Spiel, die bewegen sich. Aber das finde ich, glaube ich, gar nicht schlecht. Passt sich das eigentlich ganz gut der Schulter an. Also schönes Teil. Zwei Gurte. Große Kamera, kleine Kamera, ihr habt die Wahl. Schaut mal rein auf enjoyyourcamera.com und spart natürlich bei jeder Bestellung 5% mit unserem Gutscheincode HAPPYSHOOTING2017.
Ja, danke schön.
Und danke für die Unterstützung.
Der Andreas hat uns eine Mail geschickt. Und zwar schreibt er: Hallo Boris, hallo Chris. Da ich auf der HS-Page noch keine Erwähnung dazu finden konnte, wollte ich euch und eure Hörer auf eine sehr interessante Fotografen-Doku aufmerksam machen. Per Zufall bin ich über eine Folge aus der eigentlich fotografiefremden Serie Eisenbahnromantik des SWR gestolpert. Die gucke ich nicht, aber ich weiß, worum es geht. Diese porträtieren den Fotografen O. Winston Link und seine Arbeit. Er hat erstaunliche Nachtaufnahmen von Zügen in den 50er, 60er Jahren gemacht, immer im Kontext von Landschaften und Personen. Bei den vielen Nachtaufnahmen plante er Wochen voraus, um ganze Szenarien mit Kilometern an Kabeln und zahlreichen selbstgebauten Blitzlampen auszuleuchten. Ein Aufwand, wie er heute fast nicht mehr vorstellbar ist. Zu vielen Bildern wird die Planung und der Aufbau kurz gezeigt und man bekommt einen Eindruck, wie viel Arbeit hinter diesen Bildern steckt. Die Folge ist ständig abrufbar hier. Link und so im Anhang ein paar Netzfundstücke und ersten Eindruck seiner Arbeit. Viele Grüße und 3:1 Happy Shooting Andreas. Yep. Ja, das ist auf der Mediathek. Da steht hier verfügbar bis 14.10.2021.
Ja, dürfte also ein paar Tage Zeit.
Ein paar Jahre Zeit,
ein paar Tage.
Anzuschauen.
Ein paar Tage.
14.10.2021.
2021? 2017 hatte ich gelesen.
14.10.2021.
Ja, dann habt ihr Zeit.
Sag ich doch. Ja, Eisenbahnfotos aus den 50ern und 60ern. Das ist ja eine Videodokumentation und ein kurzer Blick da rein hat mir schon gezeigt, wie unglaublich aufwendig das war, was der da gemacht hat.
Tja. Das finde ich ja schön, dass das da mal länger online steht.
Hübsch. Wahrscheinlich keine Ahnung, ich frage mich nicht, wie dieses Rundfunkgesetz und so, das.
Ja, aber bei den Dokumentationen mal schön zu sehen, was schon damals für einen Aufwand betrieben wird. Also das, wenn man sich immer so fragt, Mensch, wie haben sie denn das hingekriegt? Und das kann doch gar nicht sein, weil da müsstest du ja, und Funk gab es ja noch nicht, ne, da müsstest du ja jetzt hier irgendwie 30 Meter Kabel. Ja, dann nimmst du halt 30 Meter Kabel, ne? Und wenn das nicht reicht, nimmst du halt 50 Meter Kabel. Und wenn das nicht reicht, ne, nimmst halt 100 Meter Kabel. Mein Gott, da muss man halt nehmen, was man kriegen kann, nicht wahr?
Ja.
Ja, so ist das im Prinzip ja heute auch. Also man macht ja auch auf immer aufwendigere Fotos. Also man sieht das zumindest häufig mit, wo wir auch schon mal drüber gesprochen hatten, mit enormen Aufwand, dann ein Düsenjet, der im Tiefflug dann zur Seite nippt und dann wird fotografiert und geblitzt und synchronisiert und gemacht und getan mit einem Wahnsinnsaufwand. Das ist im Prinzip so das Äquivalent aus damaliger Zeit. Ne?
Mhm.
Das ist schon geil. Ja, der Leon hat uns einen Link geschickt zum Thema 500px und was so passieren kann, wenn man über diese Plattform seine Bilder verkauft.
Ich wusste gar nicht, dass man über die Plattform seine Bilder verkaufen kann.
Tja, was nicht alles
geht. Ich habe mich aus 500px schon lange ausgeklinkt.
Ich war ja nie drin.
Naja, ich fand es mal ganz cool, weil die mal so einen sehr hohen Qualitätsanspruch hatten. Und dann ist das aber irgendwie, also für mich persönlich, in so eine Stilrichtung gegangen, die dann auch sehr viel weniger damit zu tun hatte, ich will meine Bilder zeigen, sondern ich will möglichst viele Herzchen bekommen.
Naja,
und ja. dann ist da so ein Rennen aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, ist dann da so ein hat sich da so ein Rennen draus ergeben, um die möglichst vielen Likes, und daraus hat sich auch so eine, na, ich sag mal, eine etwas die Stilvielfalt hat darunter etwas gelitten, würde ich behaupten.
Aber gut. Das ist halt das Gegenteil von Machine Learning. Da haben halt die Menschen gelernt, was gut ankommt.
Optimieren, ja.
Der Leon schreibt, hallo ihr beiden, es ist schon mal Thema gewesen, dass ähnliche Plattformen so etwas gemacht haben sollen. Jetzt ist 500px wohl auch dabei, deine Fotos unaufgefordert zu verhökern. Hier der Link zum Peterpixel-Beitrag. Könnt ihr euch selbst zurechtschneiden jetzt. Liebe Grüße aus Kassel, Leon. Ja, und was ist da passiert? Ein Fotograf hat also Bilder über 500px angeboten zum Verkauf und hat dann, weil er das regelmäßig mal macht, nach seinen Bildern zu suchen, seine Bilder gefunden bei Fotolia, was Adobe gehört, die dort zum Verkauf angeboten werden. Aber ohne seinen Namen als Urheberangabe, also kein Credit. Der Urheber ist dort mit 500px angegeben.
Aha.
Das Bild wurde dann auch schon gekauft über Fotolia. Und der Käufer, den hat er dann kontaktiert, wo sie das Bild herhaben, jawohl, von Fotolia. Und natürlich hat der Käufer, ich glaube für ein Magazin oder ein Buch oder sowas wurde das verwendet, hat dann ebenfalls keinen Credit auf den Fotografen, weil der war ja nicht genannt. Das konnten die ja nicht wissen. Und der Fotograf hat auch bisher noch kein Geld davon bekommen. Das hat sich jetzt alles in einem Jahr, also in diesem Jahr abgespielt. Ja, und dann hat er mal Anfragen bei 500px und bei Fotolia, und das will ich jetzt nicht hier alles im Einzelnen wiedergeben, das könnt ihr beim Link genauer nachlesen. Es ging also ein bisschen hin und her, aber nicht so richtig zu seiner Zufriedenheit, und dann hat er das Ganze mal public gemacht und hat das mal geblockt und bei Reddit und so weiter, und hat er mal drauf aufmerksam gemacht auf diese Situation, um mal zu horchen, ob das denn auch anderen Fotografen ähnlich geht, was dann wohl auch der Fall war. Und dann hat sich 500px dann mal mit ihnen 500px ja, 500px, das ist wie so eine Webseite, ist auch egal. Hat sich jedenfalls mit ihm in Verbindung gesetzt und hat das mal versucht zu klären. Und zwar ist es so, dass Fotolia, was wiederum Adobe ist, als Partner auftritt von 500px. Das heißt, es ist durchaus gewollt, damit du eben auch, wenn du deine Bilder zum Verkauf anbietest, eine möglichst hohe Reichweite hast.
Das ist erstmal okay.
Und diese Plattform Fotolia hat wohl technische Probleme, Limits, Hürden, Einstellungen, what auch immer, und können deswegen den Autoren nicht anzeigen. Deswegen steht da einfach nur 500px das hat 500 PX da wohl auch schon angemahnt oder ja, das will man dann auch irgendwann mal ändern, aber wann, das weiß man nicht so genau. So klang das irgendwie durch. Aber die IDs, also diese Bilder-IDs, die sind wohl identisch zu der 500px-Ausführung, damit eben die Abrechnung sichergestellt ist. Nun sei es aber so, dass diese Partner die Umsätze nicht immer zeitnah melden. Nur manche wöchentlich, manche monatlich, manche auch nur zweimal im Jahr. Würde mich nicht wundern, wenn es auch welche gibt, die das noch langsamer machen. Und wenn sie dann die Verkäufe gemeldet haben, dann wird eine Abrechnung erstellt. Und wenn die dann komplett bezahlt ist, also wenn 500px erstmal komplett bezahlt wurde, dann wird es an die Autoren ausgeschüttet. Und der Witz ist halt, dass eben solange diese Meldung nicht gekommen ist von dem Partner, du als Fotograf auch nicht sehen kannst, ob dein Bild verkauft wurde, weil die Zahlen sind ja noch nicht bekannt. Und jetzt ist natürlich schwierig dann nachzuvollziehen, ob du tatsächlich korrekt vergütet wirst, wenn das mit solchen Verzögerungen passiert. Und sein Fazit ist da also, wachsam zu bleiben, immer nach seinen Bildern zu suchen und nachzubohren und nachzuhaken und eben wirklich zu überlegen, welche Plattform man nutzt, wie man das nutzt und überhaupt. Also eine richtige Lösung gibt es da nicht dazu. Aber das Verhalten kann man schon mal anprangern, weil also 500px macht das. Also gibt das quasi weiter, ohne dass du jetzt oder er als Fotograf da was von mitkriegst. Das kann ich jetzt schwer beurteilen, weil ich kenne jetzt die AGBs nicht, ob es da irgendwo drin steht, ob es irgendwelche FAQs gibt, wo das drin steht. Aber ansonsten ist es so, dass deine Bilder dann weitergegeben werden an andere Partner und darüber verkauft werden, ohne dass du das zwingend mitbekommst. Das finde ich schon auch ein bisschen merkwürdig so als Geschäftspartner. Gerade weil man das ja auch alles automatisieren könnte, weißt du? Dann, wenn 500px sagt, ja, und diese 100 Bilder, die schieben wir jetzt mal nach Fotolia, dann könnten sie eigentlich gleich irgendwo eine Mail raushauen oder das im Backend, wenn du dich einloggst, irgendwo anzeigen oder irgendwas. Schon ein bisschen. Ist ein bisschen. Ich will mal ja, nicht sagen unprofessionell, aber das ist unprofessionell.
Das ist unprofessionell. vor allem klingt mir das so ein bisschen nach nachgeschobener Ausrede. Die haben sich wahrscheinlich erstmal keine Gedanken gemacht und haben dann wohl gemerkt, hoppla, scheiße, so fühlt sich's zumindest an, so hoppla, scheiße, jetzt erwischt. Das müssen wir uns da irgendwie rauswinden.
Also wenn man sie jetzt positiv verteidigen wollte, könnte man sagen, sie haben sich vorher einfach keinen Kopf gemacht, ist doch scheißegal, was von Urheber darunter steht, Hauptsache, der wird am Ende des Jahres bezahlt, passt schon, dann freuen sie sich alle, haben aber vielleicht nicht damit gerechnet, dass sich da auch mal Leute melden, die das tatsächlich professionell betreiben, solche Stockfotografie, und die das dann nicht so lustig finden, wenn dann irgendein Buchumschlag das Bild benutzt. Nirgendwo in diesem Buch, normalerweise steht da ja dann Titelfotografie und dann Name oder so, nirgendwo taucht dein Name auf. Und das ist dann schon doof.
Ja, das ist doof, ja.
Läuft nicht so rund, um dir mal eine Überleitung zu machen.
Was für eine schöne Überleitung. Rund. Ich bekam eine Frage auf, im Rahmen von Tipps from the Top Floor bekam ich die Frage, warum sind Objektive eigentlich rund? Das habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
Klingt im Grunde genommen sehr banal.
Ja.
Weil ist halt so, ne?
Waren schon immer rund, warum sollen sie denn anders sein?
Ist doch auch einfacher zu produzieren und so.
Die Frage ist ja auch erstmal völlig gerechtfertigt, wenn du in die Kamera reinschaust, ne? Der Sensor ist doch eckig.
Ja, klar.
Brauchst du also Bildkreis, warum muss der rund sein? Kann ja auch eckig sein, ne? Das ist aber nur so lange erstmal eine valide Frage, bis man sich mal so ein bisschen Gedanken über diese Physik dahinter macht. Weil der Bildkreis ist einfach der Bildkreis. Ziemlich wurscht, welche Form die Linse hat. Das ist mal die erste Sache. Also wenn du jetzt eine Linse nimmst, die auf den Boden wirfst und dann eine dieser Scherben nimmst, dann wirst du da trotzdem noch ein komplettes Bild damit projizieren. Ein Bildkreis. Der ist nur nicht mehr so hell und dem fehlt vielleicht auch ein bisschen Detail und so weiter. Aber Teile einer Linse projizieren das gesamte Bild. Also jeder Teil der Linse hat am gesamten Bild, hat mit dem gesamten Bild was zu tun quasi. Okay? Das heißt, die Form der Linse ist erstmal eigentlich egal. Okay.
Okay.
Der Sensor macht das Bild eckig. Der ist schuld. Es gibt nur ein, zwei Ausnahmen. Also die erste Original-Kodak-Kamera, die Bilder da waren tatsächlich auch rund. Das lag aber eher so dran, dass die wahrscheinlich so schlechte Linsen hatten damals, dass die Kanten so dermaßen unscharf waren, dass man die halt einfach weggelassen hat. Da hat man so runde Passepartouts draufgeklebt und fertig.
Fernseher waren ja früher auch rund, aber das hatte, glaube ich, einen anderen Grund.
Gute Frage. Und also allgemein sind natürlich rechteckige Bilder auch zweckmäßiger. Einfach besser zu stapeln, besser in Alben einzukleben und so weiter. Unsere Welt ist halt nur mal rechteckig.
Unsere Erde also, ist aber rund.
Ja, aber was wir Menschen bauen, Häuser, Türen, Fenster.
Eckig ist immer einfacher zu bauen, ja,
das stimmt. Eckig ist offensichtlich etwas einfacher zu bauen als rund. Wobei, wenn du eine Schnur irgendwo dran machst, dann hast du einen Kreis. Also
und man sagt ja auch, wenn der Architekt nichts weiß, macht er einen Kreis.
Ja. Egal.
Also es gibt Ausnahmen.
Genau, auf jeden Fall ist es halt so, dass wir sehr rechtecksorientiert sind. Jeder, der jetzt gerade auf irgendeinem Bildschirm starrt, und das ist wahrscheinlich die Mehrheit von euch, wird wahrscheinlich nicht auf einen runden Bildschirm starren. Es sei denn, er hat so eine Moto-Uhr ums Handgelenk, aber selbst die ist nicht ganz rund, sondern hat unten einen Platten. Egal, also, und das war schon ein ziemlicher Aufwand, das Ding rund zu produzieren. So. Dann schauen wir uns mal die Herstellung von Linsen an. Die drehst du. Die Linse wird, es gibt Presslinsen, ja, aber die etwas hochwertigeren Glaslinsen werden tatsächlich aus einem Rohling gedreht. Das heißt, du hast eine Schleifmaschine und die dreht sich. Das kriegst du, das ist also keine lineare Bewegung, sondern eine kreisförmige Bewegung. Und daraus entsteht dann zwangsläufig halt ein rundes Etwas. Auch die Poliermaschinen, die das dann richtig durchsichtig machen, funktionieren am besten mit runden Dingen. Stell dir vor, du hättest eine eckige Linse und eine Poliermaschine, dann würdest du aber ständig die Poliersachen irgendwie zerfetzen oder so, weil ständig irgendwie Kanten da wären. Wenn es rechteckige Linsen gibt, und die gibt's tatsächlich, also ich erinnere mich dran, meine Oma, die hatte so eine Leselupe, so an mit so einem Griff dran, und die war tatsächlich rechteckig.
Sowas gibt's, ja. Es gibt auch rechteckige Brillen.
Gibt es auch, aber die werden rund hergestellt.
Ja,
und dann abgesägt. Genau. Das ist bei Brillen ist das generell so, dass der Optiker quasi einen runden Rohling bekommt und der dann vom Brillengestellhersteller auch eine Schablone hat, um dann die Brillenform aus diesem runden Rohling auszuschneiden. Ja. Dann kommt natürlich noch dazu, also wie ich gesagt habe, auch selbst von einer Scherbe einer Linse kannst du ein Bild machen. Du erinnerst dich an dieses Foto von Lance Rentals mit dem zerschmetterten Frontbereich eines Objektivs. Die Frontlinse ist ja komplett kaputt und trotzdem siehst du ein zusammenhängendes Bild. Jo, das würde auch funktionieren.
Nicht mal so unscharfes Bild.
Also genau, das kann man mal probieren, indem man mal so ein Objektiv nimmt und vorne einfach mal die Hälfte mit der Hand zuhält.
Ja.
Je nach.
Ich hatte schon kurz Angst, dass du was anderes vorschlägst.
Nicht die Hälfte der Linse rausbrechen, aber je nachdem, wie die Brennweite ist, wird das Bild da nur sehr wenig davon beeinflusst. Auch so dieses Durchfotografieren durch Zäune und so weiter zum Beispiel.
Es gibt ja hier dieses Lens Baby, wo es diese Einlegeblenden gibt. Also wo du keine verstellbare Blende hast, sondern wo man so Blendenscheiben
reinlegt. Gab es mal, das aktuelle hat eine Fixblende.
Ja, aber das andere, das gibt's ja noch hier, diese kreativen Dinger, ne?
Ja, nee, kannst du nicht mehr kaufen. Gibt's nur noch mit
Fixblende. Kauft euch das gebraucht.
Genau.
Und da gab's dann eben auch welche zum selber stanzen oder schneiden. Da konntest du dann mit einem scharfen Messer dir da eine eigene Blende zuschnitzen. Mhm. Und selbst wenn du es nicht gemacht hast, waren ja schon so ein paar Trickblenden dabei. Und dann konntest du ja einen Stern machen zum Beispiel. Und das ist ja auch nichts anderes. Das kann man ja auch machen, indem man sich sein Objektiv vorne einfach mal mit einer schwarzen Pappe abklebt und möglichst bevor man es draufklebt, aus dieser schwarzen Pappe irgendeine Form rausschneidet. So ein Sternchen oder ein Herzchen. Und dann hat man ja trotzdem ein komplettes Bild.
Das ist ein komplettes Bild, aber das äußert sich dann im Bokeh hinten.
Der Unscharfbereich, der ist dann anders geformt, ja.
Genau. Mhm. Und das wäre da genauso. Also nimmt man am besten eine möglichst große Fläche, weil durch diese möglichst große Fläche dann auch möglichst viel von der Linse zum Bild beitragen kann. Und das ist erstmal generell gut. Dadurch wird es auch heller, kommt ja mehr durch. Ja, dann haben wir noch einen Grund, warum Objektive rund sind. Und das hat mit der Einstellung der Objektive zu tun. Also die Umsetzung von der Drehbewegung in eine Linearbewegung, um zu zoomen oder scharf zu stellen, das geht halt mit einer Schraube sehr, sehr elegant. Und das sind ja im Prinzip innen drin nur solche Schraubmechanismen, mit denen man dann verschiedene Sachen bewegen kann. Es gab tatsächlich auch Objektive, die das über ein Getriebe irgendwie rangeflanscht gemacht haben. Habe ich jetzt gerade einen Artikel gesehen, da hat jemand so ein altes Objektiv ausgegraben, was rechts so einen Kasten dran hatte, an dem so Rädchen waren, wo man dann den Zoom und so weiter einstellen konnte. Aber selbst das Objektiv war dann von den Linsen her wieder rund. Objektive sind rund, weil es einfach sinnvoller ist, sie so zu machen. Weil alles andere zusätzliche Arbeit wäre.
Optisch kein Unterschied.
Genau.
Und einfacher zu produzieren.
Genau.
Ach ja, nun.
Ja, da muss man auch erstmal. Also ich habe da so ein bisschen hin und her gelesen, aber so, stimmt, eigentlich richtig.
Jetzt fehlt nur noch so diese technische oder die optische Erklärung, warum das tatsächlich keine Rolle für ein scharfes Bild spielt.
Naja, wie gesagt, da wird mit Sicherheit was drunter leiden, wenn was fehlt vom Objektiv. Also wenn du Kanten abschneidest, dann wird mit Sicherheit auch das Bild drunter leiden.
Wahrscheinlich ist die Form egal, weil jeder, wenn man sich so ein Raytracing, also wenn man sich die einzelnen Lichtstrahlen vorstellt, die zum Bild beitragen, und du würdest jeden Punkt zurückverfolgen, dann kommt er ja durch eine andere Stelle am Objektiv in die Kamera hinein. Spielt aber keine Rolle. Hauptsache, es kommt an dieser Stelle rein und wird dann ja eh auf einen Punkt fokussiert. Also ist die Form der Linse ja egal.
Also
Hauptsache, es wird fokussiert.
Das wird
wahrscheinlich der Grund sein.
Also jeder Punkt der Umgebung wirft ja, also reflektiert er sein Licht in alle Richtungen.
Ja, eben.
Das heißt, egal wo er
da reinkommt.
Das heißt, das Objektiv bekommt auf ganzer Fläche, sieht es diesen Punkt und wird ihn dann auch entsprechend an diese Stelle hin fokussieren. Und wenn du jetzt einen Teil des Objektives abdeckst oder abbrichst oder einen Teil der Linse abbrichst, dann sieht eben ein anderer Teil der Linse oder die Hälfte der Linse immer noch diesen Punkt und wird ihn immer noch an den gleichen Punkt hin fokussieren auf den Sensor.
Und stell dir mal vor, du hättest ein rechteckiges Objektiv und müsstest da die Blende einbauen. Müsste die ja dann auch rechteckig sein?
Ich sag ja, das ist sehr elegant. Die runde Form.
Und das Bajonett, um das Ganze an die Kamera anzuschließen, das waren früher ja auch einfach Gewinde. Das war im Grunde genommen egal, wo du das Ding ansetzt. Hauptsache es ist irgendwann mal fest. Ne?
Kann man auch rechteckig machen. So mit Klappverschlüssen. Weißt du?
Ja, dann muss aber der Winkel wieder genau passen. Rund ist besser.
Rund ist
einfach rund besser. Rund ist gut. Rund und gesund.
Rund und gesund. Schön, wir haben einen Sendungstitel. Der Wolfgang schreibt uns. Was schreibt er uns denn?
Hallo miteinander, schreibt er. Die Fotobuchhandlung Lindemanns in Stuttgart bietet gerade viele Bücher aus dem Steidel Verlag günstig an. Da gibt es einen Link zu lindemanns.de Shop. Steidel ist ein echter, in Anführungszeichen, Bücherspinner. Hat viele berühmte Fotografen im Portfolio und druckt in allererster Qualität. Siehe beispielsweise Ein Leben für Bücher von Gerhard Steidel. Da gibt es nochmal einen Link dazu. Oder die Langdoku How to Make a Book with Steidel. Da finde ich leider gerade keinen Link. Ansonsten herzliche Grüße und bis bald, Wolfgang aus Landau. Tja, wenn ihr also auch Foto- und Buchverrückt seid, ist das vielleicht jetzt ein Schnapperlink für euch.
Tja, Lindemanns Fotobuchhandlung. Immer einen Blick wert.
Sehr schön.
Die stellen auch immer aus, die haben immer einen Stand bei der Fotobörse in Darmstadt. Das ist immer unten so ein großer Tisch, wo Lindemanns dann seine Fotobücher mitbringt.
David, die gleiche Assoziation hatte ich auch. Im Slack fragt, ob das der Lindemann mit der Herrenboutique und dem Papst ist.
Nein. Aber es kann natürlich schon sein, dass Loriot die Kante, ne? Das wissen wir jetzt nicht genau.
Apropos Kante.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
kanntest du denn schon Jimdo? Die unterstützen uns nämlich auch in dieser Folge. Jimdo, bau dir deine Webseite, wo ihr 15 Euro auf jedes Pro-Paket mit dem Code Belichtigung sparen könnt. Ja, und ich bin mal wieder über einen schönen Beitrag im Jimdo-Magazin gestolpert. Da geht es nämlich um eine Designvorlage, um eine, und zwar um die Designvorlage Barcelona.
Barcelona!
Fast.
Da muss ich immer gleich in Oper ausbrechen.
Fast. Pardon. Gut. Kann mal passieren. Es ist nämlich interessant zu sehen, die haben hier 10 Beispiele rausgesucht in ihrem Blogbeitrag von Webseiten, die eben bei Jimdo gehostet sind und die diese Barcelona-Vorlage benutzen, die aber alle wirklich ein eigenständiges Erscheinungsbild haben. Es ist immer dieselbe Designvorlage, aber man kann diese Vorlagen eben ja anpassen. Kannst du sagen, welche Schriften du benutzen willst, welche Farben, Hintergrundbilder, wie du dein Menü strukturierst und wo du das hintun willst und ob überhaupt. Also man kann ja diverse Dinge daran konfigurieren und sich seine Seiten entsprechend aufbauen. Und ich fand das mal einen richtig schönen Augenöffner. Selbst wenn man jetzt nicht bei Jimdo ist, sondern eine eigene Webseite macht, aber eben gerade natürlich hier, wie mannigfaltige Möglichkeiten es so mit Templates und Designvorlagen gibt. Das finde ich hier sehr schön. Und da ist ein Beispiel dabei, was ich auch fotografisch ganz herausragend finde. Und zwar, lass mich kurz den Namen raussuchen. Das war relativ weit unten. Hier, ich kann es nicht mal auslesen, No pierdas tus libros. Bietet Buchaufkleber an. Das ist ein Shop, der Buchaufkleber anbietet. Und die haben so einen grauen Hintergrund genommen, haben ihr Logo in Schwarz-Weiß oben drüber und haben so eine Kontrastfarbe, nämlich dieses Rosa, was sich wahrscheinlich auch auf ihre Buchaufkleber widerspiegelt. Und dieses Design von der Webseite haben sie jetzt aber auch in der Fotografie durchgezogen. Das heißt, da sind eben Schwarz-Weiß-Fotografien drauf, wo eben Rosa als herausstechende Farbe ist. Ein Color Key, in diesem Fall aber eben tatsächlich sinnvoll angewendet, weil es das komplette Design, den ganzen Webauftritt an dieser Stelle unterstützt. Fand ich genial gemacht, ist eine tolle Geschichte und zeigt wieder, wie wichtig auch Fotos und Fotografien für die Webseite sind. Direkt oben drüber gibt es irgendwie Essence, auch einen Shop, wo eine Fotografie ist mit so kleinen Fläschchen und Flüssigkeiten drin in verschiedenen Schattierungen zwischen Gelb, Orange, Grün. Alles wirklich Farbe in Farbe. Es macht eine Menge aus, dass man nicht einfach nur eine Designvorlage nimmt und dann einfach irgendwas da drauf kloppt, sondern wenn man sich wirklich mal vorher Gedanken macht, was will ich eigentlich erreichen mit der Seite, was will ich zeigen, was ist meine Zielgruppe? Und dann so ein bisschen vorselektieren, seine Fotos vielleicht mal in einem richtigen Farbschema oder einem passenden Farbschema zu bearbeiten und dann zu zeigen, gerade wenn ihr was verkaufen wollt, dann ist das ein Augenschmeichler. Also guckt euch das mal an, Jimdo Magazin, wie unterschiedlich alleine Barcelona aussehen kann, und die haben ja noch zig weitere Vorlagen, die man anpassen kann. Könnt ihr kostenlos ausprobieren, viele tolle Sachen machen, sogar der Shop funktioniert. Also ist rechtssicher in Deutschland, steht da auch.
Rechtssicher
also ist er wahrscheinlich auch.
Mit den richtigen Benennungen der Links und Knöpfe und so weiter. Ja,
dass es ein Kaufen-Button ist und was nicht alles. Und wenn man ein bisschen mehr machen möchte und größere Shops und mehr Funktionen haben möchte, dann klickt euch ein Pro-Paket. Wie gesagt, ihr könnt 15 Euro sparen mit unserem Code Belichtigung. Wir sagen danke für den schönen Support an Jimdo.
Sehr schön. Dann lass uns mal schauen, was uns die Social Media so reingespült haben während der Aufnahme oder vielleicht auch vorher schon.
Da gab es jetzt in der Vorbereitung der Sendung eine ganze Menge Zeug. Wir haben jetzt hier mal 2 Sachen rausgegriffen für diese Folge und haben den Rest schon mal auf die nächste Woche geschoben,
weil wir müssen also vorproduzieren, nicht wahr? Auf die Doppelfolge, auf die zweite von der Doppelfolge.
Die wir im Anschluss von dieser Sendung aufnehmen werden.
Das ist alles total.
Und zwar einfach. Die eine Frage kommt von einem gewissen Boris Nienke.
Wer ist das denn?
Komischer Typ irgendwie. Ich glaube, der macht auch Podcasts und Vlogs und so.
Vlogs.
Der hat nämlich eine E-Mail bekommen, schreibt er. Da hat ihn ein mutmaßlicher Kamerasammler angeschrieben, wegen seiner alten Analogkamera, wegen der Prima Reflex, und fragt nach der Seriennummer von Kamera und Objektiv, weil er Kamerasammler ist. Jetzt habe ich sowas noch nie gehört, dass nach Seriennummern gefragt wird. Also das heißt, ich bin Sammler dieser Kamera und würde mich die Seriennummer deines Kamerabodies und der Objektive interessieren, um meine Datenbank nicht mit diesen Infos zu komplettieren. Ist sowas normal? Kann mir da Schaden drohen, wenn ich meine Seriennummer rausgebe?
Oder? Nee, wie denn? Also ich kann mir das gut vorstellen. Das ist ja schon vielleicht auch ein bisschen wie ja, Planespotting oder so oder Trainspotting, dass man da Buch führt über was man wann wo sieht. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das jemand möchte. Außerdem kannst du ja oftmals anhand der Seriennummer auch zum Beispiel Details rausfinden. Was ist das für ein Baujahr? Was wurde da für eine Mechanik verbaut? Es gibt ja durchaus auch mal Revisionen in der Mechanik und in irgendwelchen Details, die dann nicht unbedingt groß an die große Glocke gehängt werden. Das ist eigentlich immer so, dass ein neues Modell ja immer noch mal irgendwas anderes bringt. Auch bei Autos sieht man das ständig, aber bei Kameras möglicherweise auch und da vielleicht auch nur unter der Haube. Ich sage mal zum Beispiel Schwierigkeiten beim Mittelformattransport und Überlappen der Bilder, was dann ab Seriennummer so und so gefixt war und so weiter. Also das kann auf jeden Fall schon mal ein Hinweis sein bei der Seriennummer. Und wer da die entsprechenden Informationen drüber hat, der braucht dann einfach nur nachgucken und sagen, oh ja, das ist eine, die ist es mir wert, zum Beispiel.
Ja, ich habe immer so ein komisches Gefühl von Hardware-Seriennummern rauszugeben. Also naja, nicht, dass meine Seriennummer mal auf irgendeiner gestohlenen Liste landet und wenn ich dann irgendwo mit auftauche, wird es konfisziert oder so, weil ich keinen Kaufbeleg mehr habe oder so.
Da muss aber der andere einen Kaufbeleg haben. Also ich meine, natürlich ist das auch ein Suchkriterium. Ich hatte ja 2000 und wann war es, 6 oder 7, wurde ja bei mir ins Studio eingebrochen und Kameras geklaut. Und da habe ich dann natürlich nach den Seriennummern gesucht und habe dann auch irgendwie ein halbes Jahr später die Kamera auf eBay Italien gefunden. Mhm. Keine Chance, ne? Kommst nicht mehr ran, aber hat jemand dann verkauft und hat beim Verkauf eben auch die Seriennummer mit angegeben.
Tja. Also ich bin irgendwie unentschlossen.
Also um welche Kamera geht's da?
Na, die Prima Reflex.
Ja, das ist auch jetzt kein...
Ist nichts Aktuelles, nein.
Nichts Aktuelles, nichts wirklich Besonderes.
Weiß nicht, irgendwie... Seriennummer rausgeben ist so ein bisschen wie Hose runterlassen. Das ist so, mache ich nicht vor jedem.
Du fährst doch aber zum Beispiel mit deinem Auto auch durch die Gegend und da ist die Autonummer drauf und die kann jeder lesen.
Ja, sicher, schon.
Auch. Also,
da und steht wenn sogar jemand, die Seriennummer in der Fensterscheibe, ne?
Siehst du? Und wenn du jemandem einen 50-Euro-Schein gibst, dann ist da auch eine Seriennummer drauf. Also, ein bisschen, ich hätte da jetzt kein Thema damit.
Dann schreibt mal Kommentare. Würdet ihr die Nummer rausgeben oder nicht? Bin mal gespannt.
Ja, schreibt uns auch die Szenarien, unter denen das vielleicht echt problematisch sein könnte. Ich sehe keins.
Genau, also vielleicht weiß irgendjemand etwas, was mein schlechtes Bauchgefühl unterstützt. Vielleicht ist das aber auch alles Quatsch und ihr sagt, ja, ich bin hier auch Sammler, ich mache das auch und zwar ist das ganz geil, weil... Also auf happyshooting.de, Folge 524, da schreibt ihr dann mal Pro und Contra.
Ja, und der Holger fragt, und das ist eine Frage für dich, welches Makroobjektiv würdet ihr für ein Olympus OMD EM5 Mark II empfehlen, außer das 60mm? Gibt es Alternativen?
Gibt es, aber kenne ich nicht. Also empfehlen kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe das 60mm 2.8 von Olympus, das, was er ja hier auch schreibt. Das kann ich empfehlen, weil ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Das bildet extrem scharf ab. Es hat für ein Makro einen schnellen Autofokus, wie ich finde, und lässt sich gut bedienen, ist leicht, kompakt. Ja, also was will man eigentlich mehr?
Warum will er eine Alternative? Wegen Preis? Ist das teuer?
Das kostet Geld, ja. Ich kenne jetzt den aktuellen Preis nicht. Ich kann mal gerade nachgucken.
Okay.
Schauen wir doch mal hier bis 60 mm. Gehen wir mal bis 70. Dann ist das hier rechts irgendwo. Ist hier gerade mit einem Marktpreis von 450 angegeben, neu 600.
Okay.
So roundabout. Kann ich jetzt nicht prüfen, aber es wird ungefähr hinkommen. Ja, es gibt natürlich Alternativen. Und zwar gibt es von Panasonic ein 30 mm und von Panasonic auch ein 45 mm. Da gibt es also nochmal zwei Makros in diesem Bereich. Und von Olympus selbst gibt es auch ein 30 mm Makro. Die alle genannten haben mindestens einen Abbildungsmaßstab von 1:1. Ich glaube, Panasonic 1 kommt sogar irgendwie auf 1,2 oder so, kommt ein Stückchen größer. Warum will man jetzt 60 mm haben und nicht 30 mm? Ganz einfach, weil du bei 60 mm den Abbildungsmaßstab 1:1 bei einer größeren Distanz erreichst. Und wenn wir jetzt hier, ich glaube, von 19 Zentimetern oder sowas reden, wohlgemerkt Abstand, Motiv bis zum Sensor, da ist ja dann noch ein Objektiv davor, dann bist du mit dem Objektiv sowieso schon verdammt nah dran am, zum Beispiel am Krabbeltier, also wenn du Schmetterlinge oder ähnliches fotografieren willst, dann kommst du schon wirklich in die Fluchtdistanz. Bei 30 mm bist du bei einem 1:1 Abbildungsmaßstab von, weiß ich nicht, wahrscheinlich 10 Zentimetern oder so. Weiß ich, also da kommst du selber ja schon sehr nah dran. Das Objektiv mag ein Stück kürzer sein, aber der Vorteil wird dann wieder aufgefressen. Also vielleicht schwierig. Wenn du mal richtig was vergrößern willst, habe ich gesehen, das kannte ich vorher auch nicht, gibt es von Yasuhara, wenn sie sich so aussprechen, oder Yasuhara, ein Objektiv, das ist hier ohne Brennweitenangabe, das macht eine Fünffachvergrößerung, also ist eher so ein Lupenobjektiv. Das stelle ich mir auch ziemlich geil vor, aber da bist du mit Sicherheit mitten in der Fluchtdistanz drin. Die Alternativen gibt es, die ich so gefunden habe, und wo habe ich sie gefunden? Es gibt eine Webseite, die nennt sich hennigarts.com.
Auch mal verlinkt.
Verlinken wir, genau. Und da kann man dann sehr schön einstellen, welchen Brennweitenbereich einen interessiert und welche Offenblende einen interessiert. Man kann jetzt leider nicht nach Makro filtern. Also habe ich hier einfach einen Brennweitenbereich bis 70 mm mir mal anzeigen lassen. Was passiert denn, wenn ich das mal bis 200 mache? Und dann habe ich geguckt, da gibt es dann so eine schöne Tabelle und eine von diesen Zeilen ist die maximale Vergrößerung und einsfach, also einmal, bedeutet eben Abbildungsmaßstab 1:1. Und jetzt gib mir hier mal die größere Liste. Da gucke ich hier gerade mal durch, ob es hier noch was Längeres gibt. 300, nee, von Tokina gibt es ein 300 mm, das schafft 0,5-fach. Also wird das im Makrobereich, wird es das gewesen sein für Micro Four Thirds. Ist noch überschaubar, die Liste. Tja.
Ja, wobei, also mittlerweile ist die Objektivauswahl ja schon deutlich besser geworden, als es noch vor ein paar Jahren war.
Das nimmt zu und ich finde es auch gut, dass das so standardisiert ist, dass Panasonic und Olympus da also wirklich weiter an einem Strang ziehen und da den Standard halten und ja, da gibt es dann schon mal den einen oder anderen Drittanbieter, der eben auch dafür baut. Das ist schon ganz gut, gefällt mir.
Gut, gut.
Aber wie gesagt, Erfahrungen mit den anderen Makros kann ich jetzt nicht vorweisen. Schön, dann haben wir noch etwas zu tun, nämlich eine neue Aufgabe.
Yay.
Die haben wir vor der Aufnahme der Sendung erfolgreich ermittelt und die Aufgabe heißt Luft. Also wie das, was wir atmen zum Beispiel. Man kann das aber sicherlich noch anders interpretieren. Mhm. Luft ist die Aufgabe, sie läuft vom 7., also jetzt für die Live-Hörer, ne, haltet mal die Füße still oder einfach mal die Finger in die Ohren und lalala rufen. Jetzt. So, machen jetzt gerade alle. Die Aufgabe heißt Luft und läuft vom 7.9. bis zum 21.9.2017. 7. September bis 21. September heißt Luft in diesem Zeitraum und bitte nur in diesem Zeitraum. Macht ihr eine Aufnahme, ein Foto zu diesem Thema, ladet es bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Luft.
HS Luft. Sehr schön. Jetzt lass uns mal wissen, was das Geräuschrätsel war.
Das kam von Michael, dieses hier.
Holy shit.
Ja, das war die langsame Version. Hallo Boris und hallo Chris, schreibt der Michael. Als langjähriger Hörer von Happy Shooting habe ich nun doch endlich mal in meine Schatztruhe geschaut und dort meine erste Digitalkamera wiederentdeckt. Eine Canon RC251.
Ah, die zeichnet auf Disketten auf.
Ich glaube, es war so um 1985, als ich mir diese Kamera zulegte. Ich wollte mir eigentlich nur eine neue Kameratasche für meine analoge Canon anschauen und sah dort in einer Vitrine diese damals absolut revolutionäre neue Digitalkamera. Da brauchte ich keine Kameratasche mehr, denn das Ding musste ich haben. Seitdem bin ich auch diesem Hersteller treu geblieben. Zum Geräuschrätsel, das, was wir jetzt gerade wieder gehört haben, ist das Diskfach schließen und zwei Einzelaufnahmen. Und das, was wir vorhin noch gehört hatten, das war dann eben am Ende der Serienbildmodus. Ja, dann hat er uns noch Bilder zu der Kamera gelegt und es gibt noch einen Link zum Wikipedia und zum Digi-Kameramuseum.
Es ist herrlich, das Teil.
Er selbst ist der Michael, er ist 59 Jahre jung, sage ich jetzt mal. Wohnort ist Menden im schönen Sauerland. Er betreibt das interessante Hobby der Fotografie seit seinem 6. Lebensjahr. Ja, viele Grüße und danke für die vielen Stunden mit Happy Shooting 321, Michael. Geil.
Canon. Damals auf CCD noch aufgezeichnet.
Was ein alter Schinken. Ja, das ist das Diskettenrasseln, ne? Dieser Schreiblesekopf.
Da ist hier ist so eine, auf diesem Ding ist ja so eine Explosionszeichnung drin. Na, keine Explosionszeichnung, so eine Illustration mit durchsichtigem Deckel.
Sauber.
Meine Güte.
Herrlich. Ja, da sagen wir mal danke für das Geräuschrätsel. Ihr könnt uns auch Geräuschrätsel schicken an info@happyshooting.de. Stichwort Geräuschrätsel. Schreibt ein bisschen was dazu, so wie der Michael, was das ist, wo das her ist, welche Geschichte das hat. Das finde ich immer am spannendsten daran. Und ja, ansonsten sagen wir auch Danke an die ganzen Helferlein hier drumherum, nicht? Da ist ja doch wieder...
Ja.
Wir haben wieder Shownoter. Wer war diesmal dabei?
Diesmal ist dabei der Jürgen, der Dietmar, der Sebastian und der David. Zumindest tummeln die sich dort im Kanal. Und ja...
Ja, danke. Und dickes Danke, die hier alle.
Dinkes Danke.
Dinkes Dunkel an alle, die hier im Slack live dabei sind und uns hier auch ergänzen und korrigieren und mitmachen und Aufgaben wählen und überhaupt. Und warte mal, da war noch was. Denn wir haben ja noch ein One More Thing.
Mhm.
Das habe ich diesmal. Und zwar, ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, wer es uns geschickt hat. Tut mir leid. Aber wir haben einen Link bekommen, nämlich zum Thema, wie spiegellose Kameras das Fotografieren bei Filmproduktion verändern.
Das, die Set-Fotografie.
Mhm. Die Set-Fotografie. Ne? Also bei Dreharbeiten werden ja vor Ort auch Fotos von den Künstlern gemacht, von Behind the Scenes und so weiter. Da gibt es teilweise richtig geile Fotos, aber das ist nicht immer so ganz trivial, weil das nicht immer in den Drehpausen stattfindet, sondern eben durchaus auch mal beim Dreh oder eben in den Besprechungen, bei den Proben und so weiter. Und das ist wohl nicht so ganz einfach gewesen. Und derjenige, der mir das hier geschrieben hat, schreibt: Moin ihr zwei, ein kleines Video mit Chris Raphael, in dem gezeigt wird, wie spiegellose Kameras das Arbeiten am Set von Filmproduktionen verändert hat. Was zunächst aussieht wie eine Kamera von Roger Rabbit, stellt sich dann im Video als Gehäuse heraus, das zur Dämmung der Geräuschkulisse von DSLR-Kameras benötigt wird, um den Toningenieur nicht zur Weißglut zu bringen. Man stelle sich so etwas mal für Monis Beast vor.
Da reden wir von sogenannten Kamerablimps.
Richtig, Blimps heißen die. Die
da habe ich mich da genannt. Da habe ich mich auch unter anderem mal mit dem Richard Hutchings drüber unterhalten, der im Norden von New York State da früher relativ viel auch an Sets und so fotografiert hat. Und der hat sich die Dinger selber gebaut.
Boah.
Also ein Riesengehäuse drumherum. Was dann eben, ja genau, das Geräusch der Kamera komplett wegdämmt. Das musst du dann natürlich auch irgendwie bedienen können und so weiter.
Ja, aber das sind Riesengehäuse, inklusive dem fetten Objektiv. Das ist wie so ein dickes Ofenrohr mit Öffnung, also mit Glasöffnung vorne.
Und das ist halt heute wegen den Spiegellosen, quasi hat sich das komplett verändert.
Das sagt er da, weil er macht solche Set-Fotografien und er sagt, also wer heutzutage am Set fotografiert, sagt er, die Kollegen, die steigen alle auf die Spiegellosen um. Und das ist mit dem, mit dem Lock, das Interview hier von damals Digital Ref. Mhm. Und er fragt ihn auch und sagt er, ja, aber die Spiegellosen, die haben doch trotzdem immer noch den Verschluss. Ja, sagt er aber, nicht auf lautlos. Und sagt er, das ist das Stichwort. Wenn du mit dem elektronischen Verschluss arbeitest, machst du eben gar kein Geräusch mehr.
Ja.
Und dann hast du wirklich alle Vorteile. Du hast eine kleine, unauffällige Kamera, du musst nicht viel schleppen, kannst damit lange rumlaufen und du machst null Geräusche.
Und das sieht ist aber natürlich
so geil toll aus in dem Video.
Also ihr müsst euch das angucken in dem Video, wie Locke mit diesem riesen Teil darum hantiert.
Das ist wirklich völlig unglaublich.
Ja.
Kann man sich gar nicht vorstellen, dass die das wirklich so gemacht haben. Oh, so sind die damals oder ja, wahrscheinlich noch bis heute, ne, zu den Bildern gekommen.
Auch mit Sicherheit zum Teil immer noch.
Tja. Ja, geil.
Wir sind am Ende angekommen.
Gewesen sein?
Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Kommt auch nächste Woche wieder.
Genau.
Wenn ihr Boris sagen hört.
3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic www.nsonic.de.